War im letzten Moment noch eingefallen, dass ich eine Stimme brauche. Ich meine, eine Stimme, die man hören kann. Aber noch rechtzeitig. Freust du dich auf den Himmel? Gut. Aber geht ruhig mal ein bisschen in euch und fragt euch ganz ehrlich, ihr müsst es ja nicht mir sagen, aber vor euch selbst, seid ehrlich zu euch selbst, wie sieht's aus, freue ich mich wirklich auf den Himmel? Möglicherweise geht es dir so, wie es ein Schriftsteller mal formuliert hat, John Eldridge. Er hat Folgendes geschrieben: Fast jeder Christ, mit dem ich sprach, hat die Vorstellung, dass die Ewigkeit ein endloser Gottesdienst ist. Wir haben uns ein Bild andauernden Singens über dem Sternenhimmel festgelegt, einen herrlichen Choral nach dem anderen, für immer und ewig. Amen. Das Herz wird uns schwer. Und dann seufzen wir und bekommen Schuldgefühle, weil wir nicht Geistlicher sind. Wir verlieren den Mut und dann wenden wir uns wieder der Gegenwart zu, um das Leben zu genießen, solange wir es noch können. In einer Zeitschrift habe ich einmal folgende Karikatur über den Himmel gesehen. Ein Mann mit Engelsflügeln und einem Heiligenschein sitzt auf einer Wolke und tut nichts. Weit und breit ist außer ihm nichts zu sehen. Die Bildunterschrift zeigt seine stillen Gedanken. Hätte ich nur eine Zeitschrift mitgenommen. Die Geschichte von München im Himmel, die ja ebenfalls eine Karikatur darstellt, spiegelt trotz Übertreibung durchaus ein Stück weit wider, wie die meisten Christen und viele Christen jedenfalls sich den Himmel vorstellen. Auf den Wolken schweben, ohne etwas zu tun zu haben, außer auf einer Harfe herumzuklimpern und Halleluja singen. Also wenn das deine Vorstellung vom Himmel ist, dann ist Himmel nicht viel besser als die Hölle. Ich möchte einen Text lesen, das ist jetzt nicht unbedingt ein Text, der jetzt ausreicht, um dieses Thema zu behandeln, weil ich eben eine Themenpredigt habe diesmal. Werde ich mich auch dann hier und da auf andere Texte beziehen. Johannes 14, 1 bis 3. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Also eines kann man mal diesem Text schon ganz klar entnehmen. Das Problem, mit dem sich die Politiker in unserem Land zurzeit sehr beschäftigen, wird es dort nicht geben. Es wird keine Wohnungsnot geben. Er sagt, es sind viele Wohnungen, dann sind viele Wohnungen und das reicht aus für jeden. Aber eines andere kann man auch sehen, der Herr möchte nicht dort im Himmel sein ohne uns. Er möchte uns ja haben. Deswegen wird er uns holen, zu sich nehmen und er kennt den Weg. Und ich hoffe, wir wollen auch nicht dort sein ohne unseren Herrn, oder? Also das, was den Himmel im Wesentlichen ausmacht, ist natürlich die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus dort. Und doch, es ist ein Ort und es ist auch wichtig, wie dieser Ort ist und ob wir uns auch über den Ort freuen können, wo wir dann leben. Jede Zivilisation der Menschheitsgeschichte wurde von dem Gefühl geprägt, dass wir irgendwie für immer leben werden und irgendwo. Die australischen Ureinwohner, die stellten sich den Himmel vor als eine ferne Insel jenseits des Horizonts irgendwo im Westen. Die Mexikaner, Peruaner und Polynesier glauben, dass sie nach dem Tod zur Sonne oder zum Mond gehen. In den ägyptischen Pyramiden fand man neben den einbalsamierten Leichen Landkarten als Führer für die künftige Welt. Die Römer glaubten, dass die Gerechten in den Gefilden der Seligen picknicken werden, während ihre Pferde in der Nähe grasen. Und die Indianer gehen in die ewigen Jagdgründe ein. So nur ein paar so Sichtweisen mal kurz darzustellen und zeigt sich, wie unterschiedlich die Sichtweisen darüber doch sind. Und obwohl sich diese Vorstellungen so sehr unterscheiden, weist doch die Tradition aller Kulturen darauf hin, dass das menschliche Herz an ein Leben nach dem Tod glaubt. Die Anthropologen bestätigen das sogar, dass jede Kultur einen von Gott geschenkten angeborenen Sinn für das Ewige hat. Als Menschen leiden wir alle an einer tödlichen Krankheit, die Sterblichkeit genannt wird. Die derzeitige Sterblichkeitsrate liegt bei 100%. Weltweit sterben in jeder Sekunde 3 Menschen, 180 in jeder Minute, stündlich fast 11.000. Und somit kommen jeden Tag über 250.000 Menschen entweder in die Hölle oder in den Himmel. David betet im Psalm 39, 5 bis 6, lass mich mein Ende wissen, o Herr, und was das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Siehe nur handbreitenlang hast du meine Tage gemacht, und die Dauer meines Lebens ist wie nichts vor dir. Wahrlich, jeder Mensch, wie fest er auch steht, ist nur ein Hauch. Gott benutzt Leid, auch den nahe bevorstehenden Tod, um uns von dieser Erde loszulösen, um uns auszurichten auf das, was danach kommt. Und Menschen, die aus irgendeinem Grund dem Tode mal sehr nahe waren oder sehr nahe sind, die bekommen plötzlich ein unersättliches Interesse an dem Leben nach dem Tod. Die meisten Menschen bereiten sich ja nicht auf den Tod vor. Aber wer weise ist, der wird auf jeden Fall eine zuverlässige Quelle suchen und ausfindig machen, was ihn nach dem Sterben erwartet. Jesus ist gekommen, um uns von der Angst vor dem Tod zu erlösen. Im Licht der künftigen Auferstehung der Toten fragt der Apostel Paulus, Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Was befreit uns von der Angst vor dem Tod? Ich meine nur eine Beziehung zu dem, der an unserer Stelle gestorben ist, der vorausgegangen ist, um einen Platz für uns vorzubereiten, an dem wir mit ihm leben können. Aber die Frage ist letztlich doch, in dem Wissen von dem, was da auf uns wartet, was hat das mit unserem Leben jetzt zu tun? Da habe ich mal eine Geschichte gelesen. Und zwar, das war 1952, die junge Florence Chadwick wollte von der Insel Santa Catalina in Kalifornien, übrigens eine fantastische Insel, ich habe mir die auch angeschaut im Netz, in den Pazifischen Ozean tauchen und dort bis zum Festland schwimmen. Ja, ich weiß es nicht genau, wie weit der Abstand ist, aber sie hat als erste Frau den Ärmelkanal in beide Richtungen durchschwommen. Gleichzeitig. Also nicht gleichzeitig nacheinander, direkt nacheinander. Das wäre noch wunderbarer, ja. Auf jeden Fall, das Wetter war neblig und kalt. Sie konnte kaum die Schiffe sehen, die sie begleitet haben. Trotzdem schwamm sie 15 Stunden lang. Als sie bettelte, aus dem Wasser geholt zu werden, da wurde sie von ihrer Mutter, die auf einem Schiff in der Nähe war, angespornt, doch durchzuhalten, sie sei nahe am Ziel. Schließlich war sie körperlich und seelisch so erschöpft, dass sie aus dem Wasser gezogen wurde. Und erst auf dem Schiff erkannte sie, dass das Ufer weniger als 800 Meter entfernt war. Bei einer Pressekonferenz am folgenden Tag sagte sie, alles, was ich sehen konnte, war der Nebel. Ich glaube, wenn ich das Ufer gesehen hätte, hätte ich es geschafft. Und dieser Satz, den finde ich wirklich interessant. Ich glaube, wenn ich das Ufer gesehen hätte, hätte ich es geschafft. Das ist wichtig für uns, das Ufer zu sehen, schon auch. Ja, das wird viel zu wenig ernst genommen. Für Gläubige ist dieses Ufer Jesus und der Platz, den er für uns bereitet hat. Das Ufer, nach dem wir Ausschau halten müssen, ist der Himmel. Nicht dass es in Frage gestellt werden könnte, ob wir, die wir wiedergeboren sind, jetzt Voraussetzung, das Ufer erreichen werden. Aber wenn wir durch den Nebel schauen und uns vor unserem inneren Auge unser ewiges Zuhause uns ausmalen, werden wir mit Trost, mit neuer Tatkraft erfüllt. Ich bitte Gott, dass diese und die nächste Predigt zu diesem Thema Himmel dir helfen kann, das Ufer zu sehen. Also ich muss leider da rüber zwei Predigten halten. Der Himmel ist einfach zu groß, um ihn in einer Predigt zu behandeln. Jetzt könnte jemand einwenden, dass wir über den Himmel im Grunde nichts wissen können. Und dabei könnte er auf 1. Korinther 2,9 verweisen, da steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keinem Menschen und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Also klarer Fall. Kein Mensch hat es gesehen, gehört und keinem ist ins Herz gekommen, also wissen wir es nicht. Aber wir sollten den nächsten Vers auch zur Kenntnis nehmen. Da geht es nämlich weiter. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und in Kolosser 3, 1-2 haben wir den klaren Befehl, uns auf den Himmel auszurichten. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus sitzt, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Also der Grund, warum wir uns nach dem Himmel ausrichten sollen, liegt darin, dass Christus dort ist. Und wo unser Herr ist, da ist unsere Heimat, da ist unser eigentlicher Bestimmungsort. Sich nach Christus sehnen heißt auch sich nach dem Himmel sehnen. Dazu müssen wir aber eine möglichst konkrete Vorstellung vom Himmel haben. Paulus hielt es für absolut wichtig, dass wir darüber Bescheid wissen. 1. Thessalonicher 4,13 sagt er, ich will aber euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Also wir sollen nicht unwissend sein. Bevor wir uns aber über den Himmel, unseren letzten eigentlichen Aufenthaltsort Gedanken machen, sollten wir erst einmal über den Ort reden, an dem wir kurz nach unserem Tod sein werden. Also wir werden nach unserem Tod nicht sofort in dem Himmel sein, in dem, wo wir die Ewigkeit zubringen werden. Ja? Man könnte diesen Ort den Zwischenhimmel nennen. Die Juden nannten ihn Abrahams Schoß. Manche nennen ihn auch den Wartesaal gewissermaßen. Also, denn eigentlich ist es nur ein Übergangsort, wo wir sein werden bis zur Auferstehung und wir unser Leib bekommen und dann im Himmel sein werden. Ein vorübergehender Aufenthaltsort also. Das Leben im Zwischenhimmel ist bei weitem besser als hier auf der Erde unter dem Fluch und ohne die direkte Gegenwart Gottes zu leben. Doch der Zwischenhimmel ist trotzdem zweitklassig verglichen mit unserem letzten Bestimmungsort. Obwohl der Zwischenhimmel ein wunderbarer Ort sein wird, ist er nicht der Ort, für den wir geschaffen wurden. Im Zwischenhimmel werden wir in der Gegenwart von Christus leben und wir werden dort immer fröhlich sein. Okay. Das möchte ich gleich mal belegen, auch vom Wort her. In Philipper 1,23 sagt Paulus, denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen, um bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Aufzubrechen, um bei Christus zu sein. Damit meint er natürlich zu sterben. Ihm wäre es lieber zu sterben, um sofort in der Gemeinschaft mit Christus zu sein. Aber es ist besser, hier zu bleiben, weil er hier noch etwas zu tun hat. Und das zeigt aber, dass wir auf jeden Fall mit Christus dort Gemeinschaft haben werden. Er ist dort. Also auch wenn das jetzt noch nicht der letzte Ort ist, wo wir hinkommen, aber wir, dort wird Christus sein. Das ist das Entscheidende. Okay, die Zeugen Jehovas reden übrigens vom Seelenschlaf und die meinen damit, dass die Menschen nach dem Tod bis zu ihrer Auferstehung kein Bewusstsein haben. Das ist falsch, eindeutig falsch. Die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus widerlegt diese Lehre. Beide waren ja bei vollem Bewusstsein. Sie waren in diesem Zwischenhimmel, aber sie waren bei vollem Bewusstsein. Nicht der reiche Mann, der hat ja Abraham gesehen und er wollte, dass Abraham den Lazarus auf die Erde runterschickt, zu seinen Brüdern. Auch in der Offenbarung, die uns ja am meisten Einblick gibt in unser Thema, wird das sehr klar bezeugt. Ich lese Offenbarung 6, also am meisten eigentlich über den Himmel. Die meisten Kenntnisse haben wir aus der Offenbarung und zum Teil aus Jesaja, aber das kommt erst nächstes Mal dran. Ich weiß nicht, wo. Halb früh war die Offenbarung noch drin. 6, 9 bis 10. Und als es, das meint das Lamm, von dem ist ja hier die Rede schon vorher, und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und trägst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Mal soweit. Also wir sehen hier die Märtyrer, die in der Trübsalzeit für den Namen des Herrn ihr Leben lassen mussten und die sich jetzt in diesem Zwischenhimmel befinden. Und aus diesen Versen lassen sich einige Tatsachen herausfinden, was diesen Ort und unser Wesen betrifft in diesem Ort, lassen sich dort ableiten. Zunächst einmal kann man sagen, sie sind immer noch dieselben Personen, die sie auf der Erde waren. Das heißt, sie haben ihre Identität bewahrt. Ja? Also wenn du Max heißt, dann wirst du dort auch immer noch der Max sein. Sie nehmen wahr, sie wissen darum, was auf der Erde geschieht. Das ist nicht so, dass da dann total alles weg ist. Ja? Nein, sie sehen das und sie wissen, was auf der Erde geschieht. Und sie wünschen sich, dass dieses schreckliche Geschehen möglichst bald ein Ende hat. Auch wenn sie sich in einer höheren Dimension befinden, jetzt und einer Dimension, die über Raum und Zeit hinausgeht, also wir sind gebunden an diese Dimension, räumlich, Raum und Zeit, die drei Dimensionen des Raumes, und wir sind gebunden an unseren Zeitbegriff, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Aber es gibt Dimensionen, die noch darüber liegen, ja, da, wo Gott lebt, wo die Engel sind und so weiter. Das ist eine ganz andere Welt dann. Da haben wir nochmal keinen Zugang, jetzt auf jeden Fall nicht. Aber dann werden wir zu diesen Dimensionen Zugang haben. Und obwohl sie ja diesen Zugang haben, ja, sind für sie die Dimensionen Raum und Zeit immer noch vorhanden und immer noch zugänglich, gell? Das ist auch interessant. Also wir können daraus schließen, dass eine vierdimensionale Welt diese drei Dimensionen, jetzt rede ich vom Raum, diese drei Raumdimensionen einschließt. Und nicht irgendwie ganz neue Dimensionen sind. Also Länge, Breite, Höhe ist, was wir jetzt kennen, ist dort immer noch da, aber es geht noch darüber hinaus. Und was auch interessant ist, sie nehmen den Raum der Erde wahr, einerseits, und sie sprechen in Zeitbegriffen. Sie sagen, bis wann? Das zeigt, dass Zeit da auch noch eine Rolle spielt. Dann weiter, sie stellen Gott eine Frage. Und daraus schließe ich, dass sie nicht alles wissen und dass sie immer noch Lernende sind. Also wir werden auch dann immer noch Lernende sein. Sie haben eine klare Erinnerung daran, was ihr Leben auf der Erde betrifft. Und so wussten sie zum Beispiel sehr wohl, dass sie getötet wurden. Sie sind nicht teilnahmslos oder gleichgültig gegenüber dem, was auf der Erde geschieht. Es liegt ihnen sehr viel an Gerechtigkeit und Gericht. Sie bitten Gott, dass er handelt. Und daraus, dass sie Gott bitten, dass er hier was tut, kann man wiederum schließen, dass nicht nur der Herr Jesus für uns vor dem Vater eintritt, sondern dass auch die verstorbenen Gerechten für die Menschen auf der Erde beten. Das tun sie nämlich hier. Was aber nun nicht heißen soll, dass wir, wie es die Katholiken tun, nun unsererseits die Verstorbenen bitten, vor Gott für uns einzutreten, ja? Nach dem Muster, Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns. Nein, das natürlich nicht. Das ist noch eine ganz andere Sache. Denn, ob wir jetzt auf der Erde oder im Himmel sind, für unser Gebet gibt es nur eine Adresse. Und die heißt Gott. Es muss klar sein. Ne? Also kein anderes Wesen darf Anbetung erfahren. Die Toten, ob in der Vorhölle, in der Bibel wird das ja Hades genannt, die Vorhölle, also auch bei, was die Hölle betrifft, gibt es einen Vorraum. Oder im Zwischenhimmel, die sind in der Hand Gottes. Kein geschaffenes Wesen kann auf ihr Schicksal auch nur den geringsten Einfluss nehmen. Auch Abraham konnte an der Qual des Reichen nichts ändern. Und noch ein letztes, die Menschen im Zwischenhimmel haben eine körperliche Gestalt. Nicht, dass das scheint zunächst einmal uns seltsam, ja. Sie haben ja den Körper verlassen. Und, ja, sie können mit dem Körper gar nicht dort sein, das muss man auch sagen, weil der gebunden ist an diese dreidimensionale Welt. Aber, sie haben noch keinen Auferstehungsleib. Und trotzdem müssen sie irgendeine Art von Leib, man muss da sein. Ein geistiger Leib, irgend so etwas. Dafür spricht nämlich, dass sie mit weißen Kleidern angetan werden. Und der reiche Mann im Totenreich, der bat Abraham, dass er Lazarus zu ihm senden soll, damit er seine Zunge mit Wasser kühle. Zunge! Jemand, der keinen Leib hat, der kann doch nicht von der Zunge reden. Ja, versteht ihr? Also aus solchen Aussagen kann man sehr vieles ableiten, was übrigens insgesamt zutrifft für das Thema Himmel. Man meint immer, da ist kaum was da. Und wenn man anfängt, mal diese Stellen, die drüber sprechen, mal genauer anzuschauen, dann merkt man, da steckt eigentlich eine Menge drin. Aber jetzt möchte ich auf den eigentlichen Bestimmungsort für die Gläubigen kommen, den Ort, wo wir die Ewigkeit zubringen werden. Leider ist unsere Vorstellung von diesem Ort eben so abstrakt, dass es wirklich schwer fällt, sich darauf zu freuen. Und ich hoffe, für die meisten von uns kann gesagt werden, dass sie nicht gezwungenermaßen, sondern gern in den Gottesdienst hier kommen. Ja? Aber, seien wir ehrlich, nach 2,5 Stunden ist es genug. Ja? Und da freuen wir uns auch darüber, wieder nach Hause zu gehen. Der Bibellehrer David Lloyd George sagte einmal Folgendes: Als Junge versetzte mich der Gedanke an den Himmel mehr in Schrecken als der Gedanke an die Hölle. Ich stellte mir den Himmel als Ort vor, an dem ständig Sonntag ist, mit unaufhörlichen Gottesdiensten, aus denen es kein Entrinnen gibt. Also das ist schon ein seltsames und, denke ich, sehr unrealistisches Bild vom Himmel. Die Bibel zeigt uns weit mehr als das. Und da möchte ich jetzt einen Text lesen, der auch sehr relevant ist, auch aus Offenbarung 21. Die Verse 1 bis 3. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Hier sehen wir, dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird, eine vollkommen erneuerte Schöpfung. Und dort werden wir für immer mit Gott leben. Ein neuer Himmel, ja, okay. Aber eine neue Erde? Und damit wären wir schon bei einem Problem. Wir können uns nämlich nicht vorstellen, dass der Himmel, der uns verheißen ist, in Wahrheit die Erde ist. Eine neue Erde natürlich, die Gott schaffen wird, wenn dieser Zeitlauf zu Ende ist. Das tausendjährige Friedensreich möchte ich jetzt mal umgehen. Es findet auf dieser Erde statt, die zwar durch Christus geheilt wird, aber eben doch die alte Erde bleibt. Und danach wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Die neue Erde wird viel besser und vollkommener sein. Sie wird mit dem Himmel so eng verwoben sein, dass man sie mit Fug und Recht auch Himmel nennen kann. Es wird eine neue Art der Vereinigung von Himmel und Erde stattfinden. Der künftige Himmel wird auf der Erde sein. Da werden wir nächstes Mal noch mehr drüber sagen müssen. Aber das neue Jerusalem, das kommt ja herunter auf die Erde von Gott. Auf die Erde. Aber und doch ist es nicht identisch mit der Erde. Und das neue Jerusalem, ist das eigentlich der eigentliche Himmel, der Wohnort Gottes? Und doch ist nachher die Schranke, die da war zwischen Himmel und Erde, die ist weg. Ist so nicht mehr gegeben. Nun, wie wird es auf der Erde aussehen? Dadurch, dass Gott die neue Erde Erde genannt hat, sagt er uns doch mit allem Nachdruck, dass sie irdisch ist und deshalb für uns vertraut sein wird. Warum sollte er sonst sie Erde nennen, oder? Wenn die Bibel von einem neuen Lied spricht, dann denken wir doch nicht, dass dieses Lied ohne Text, ohne Melodie und ohne Rhythmus ist. Warum nicht? Weil es dann kein Lied wäre. Wenn ich ein neues Auto bestellt habe, dann denke ich doch nicht, wenn es neu ist, dann hat es wahrscheinlich keinen Motor, kein Getriebe, keine Türen, keine Räder und keine Sitze. Wenn ein neues Auto all diese Dinge nicht hätte, dann wäre es eben kein Auto. Ja, wenn wir ein neues Auto kaufen, wissen wir, dass es eine bessere Ausführung von dem ist, was wir bereits haben. In ähnlicher Weise wird die neue Erde eine grundlegend verbesserte Ausführung der alten Erde sein. Ein neues Auto ist zuallererst ein Auto. Ein neuer Körper ist in erster Linie ein Körper. Und eine neue Erde ist in erster Linie eine Erde. Wie unser jetziger Leib der Entwurf für unseren Auferstehungsleib ist, so ist die jetzige Erde der Entwurf für die neue Erde, könnte man sagen. Das Einzige, was es auf der neuen Erde nicht mehr gibt, wird ganz speziell erwähnt in Offenbarung 21,1, wir haben das schon gelesen, es ist das Meer. Ein Meer wird nicht mehr sein. Aber wenn es keine Bäume, keine Blumen, keine Berge und so weiter mehr gäbe, warum wird dann nur das Meer erwähnt? Weil es alles andere eben auch gibt. Deshalb. Die erste Schöpfung war doch vor dem Sündenfall von Gott selbst als gut, als sehr gut qualifiziert. Und diese sehr gute der ersten Schöpfung wird in der neuen Schöpfung wieder sehr gut, ja noch viel besser sein. Und wenn Gott so unendlich viel Kreativität in seine Schöpfung investiert hat, wir haben ja eingangs von Uli auch schon etwas darüber gehört, ja, wenn das so ist, wo er doch wusste, dass diese Schöpfung einmal keinen Bestand haben wird, ja, wie viel mehr Kreativität wird er wohl in die Schöpfung investieren, die ewigen Bestand haben wird? Wenn wir uns den Menschen, die Natur, die Tiere betrachten, da kommen wir doch aus dem Staunen nicht heraus. Ja? Obwohl sie nicht mehr die ursprüngliche Vollkommenheit haben, trotzdem. Allein in einem Jahr, 2007, wurden 20.000 neue Tierarten entdeckt. Und so jedes Jahr und jedes Jahr und jedes Jahr wieder. immer neue Arten, die man, von denen man bisher nichts gewusst hat. Damit man mal eine Vorstellung hat von dem Artenreichtum, der reicht unser Denken gar nicht heran. Millionen und aber Millionen verschiedene wie Lebewesen hat Gott geschaffen. Die Evolutionisten, die haben ihre Theorie auf das Nützlichkeitsdenken aufgebaut. Ja, das, was einen Vorteil hat, das wird überleben und das wird sich weiterentwickeln. Aber unendlich vieles in der Schöpfung ist nicht nützlich. Vieles ist einfach nur schön. Ich denke da an Tiefseefische, ja, die in einer Umwelt leben, die völlig dunkel ist und gar nichts zu sehen ist von ihrer Schönheit. Und die sind so schön gemacht, farblich und in der Gestaltung, also da wird jeder Grafiker neidisch. Ja, das hat keine evolutionistische Erklärung. Das kann der Evolutionist nicht erklären, diese Schönheit. Wir werden eine Ewigkeit brauchen, um die Vielfalt, die Sinnhaftigkeit und Schönheit der neuen Schöpfung zu erforschen und zu bestaunen. Und da gibt es keine Chance für Langeweile. Und noch etwas. Gott wird auf die Erde kommen, um mit den Menschen zu leben. Am Anfang der Schöpfung war es ja auch so. Adam und Eva lebten in dem Garten auf der Erde. Und Gott begegnete ihnen im Garten. Nach dem Sündenfall heißt es, dass Gott im Garten wandelte, als der Tag kühl war. 2. Korinther 6, 16. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Da wird es wieder so sein. Gott wird unter uns wandeln, wird da sein für uns. Sichtbar, erfahrbar. Im Himmel werden wir bei dem Gott, den wir lieben und der uns von ganzem Herzen liebt, zu Hause sein. Übrigens, Liebende langweilen sich in der Regel nicht miteinander, oder? Vielleicht erinnern wir uns noch dran, wie das war. Oder wir sind noch mittendrin, dann freue ich mich mit euch. Dann könnt ihr das bestätigen. Menschen, die Gott lieben, die können sich doch in seiner Gegenwart nie langweilen, oder? Die Anbetung im Himmel wird wenig mit dem gemeinsam haben, was wir hier aus unseren Gebetsgemeinschaften kennen. Eine unüberschaubare Menge von Gläubigen aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen sind versammelt dort, um Gott Lob zu singen für seine Größe, Weisheit, Stärke, Gnade, sein mächtiges Erlösungswerk. Das lesen wir in Offenbarung 5. Von seiner Herrlichkeit überwältigt werden wir in uneingeschränkter Freude niederfallen und rufen, Amen, Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Offenbarung 7, 12. Da natürlich stellt sich dann die Frage, werden wir dann ständig mit Anbetung beschäftigt sein? Darauf würde ich sagen, ja und nein. Ja, wenn wir die Anbetung im weiteren Sinne verstehen. Nein, wenn wir Anbetung im engeren Sinne verstehen. Werden wir bei der Anbetung immer vor, also das ist die Frage nicht, auch wenn wir tätig sind, bei der Tätigkeit kann unser Leben eine Anbetung sein, weil es immer auf Gott aus hingerichtet ist, zu ihm hin. Ja. Und es immer uns um seine Ehre geht. Das könnte prinzipiell auch jetzt schon sein, aber setzt einiges voraus. Aber ich meine, das Leben an sich kann Anbetung sein. Und natürlich dann im engeren Sinne heißt das konkret die Anbetung vor ihm. Also werden wir bei der Anbetung immer vor den Füßen von Christus auf den Knien liegen? Nein, weil in der Bibel steht, dass wir viele andere Dinge tun werden. Wir werden dort an verschiedenen Orten wohnen, wir werden eingehen und ausgehen in dieses neue Jerusalem, wir werden nicht immer da drin sein, wir werden zu tun haben auf der Erde. Wir werden regieren mit Christus, für ihn arbeiten. Essen und trinken, feiern. Wenn wir das tun, dann liegen wir nicht vor Christus auf den Knien. Trotzdem wird alles, was wir tun, ein Akt der Anbetung sein. Wir sind zur Anbetung Gottes geschaffen. Es gibt kein größeres Vergnügen. Manchmal werden wir uns im Lobpreis verlieren und nichts anderes tun, als ihn anzubeten. Zu anderen Zeiten werden wir ihn anbeten, während wir anderweitig aktiv sind. Natürlich die Frage, wie wird das neue Jerusalem aussehen, die Stadt, die auf die Erde herabkommt, da werde ich nur Fragen jetzt stellen, die Antworten werde ich später liefern. Welchen Körper werden wir haben? Werden wir essen und trinken? Ja, habe ich eigentlich schon gesagt. Was werden wir wissen und lernen? Aber das alles muss ja von der Bibel her begründet sein. Ja, also man kann natürlich manchmal auch Dinge vermuten, dann müssen wir es aber klar als Vermutung kennzeichnen. Ja. Wird es Ehe, Familie, Freundschaft geben? Werden auf der neuen Erde Tiere leben? Werden unsere Haustiere wieder leben? Habe ich die Frage schon öfter gehört. Vor allem eben von Menschen, die ein Tier haben zu Hause. Werden wir im Himmel arbeiten, Sport treiben, uns künstlerisch betätigen? Auf diese und noch mehr Fragen, wie gesagt, werde ich später eingehen. Worum geht's mir eigentlich? Wir müssen aufhören, so zu tun, als sei der Himmel ein Märchen. Ein unmöglicher Traum, eine unerträglich langweilige Versammlung oder irgend so etwas. Wir müssen den Himmel so sehen, wie er ist, als den Ort, für den wir geschaffen wurden. Und wenn wir das tun, dann erfüllt uns das heute schon mit ansteckender Freude und Spannung und Erwartung. Dann können wir erst recht verstehen, was es heißt, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, Hebräer 13, 14. Die zukünftige, das ist das neue Jerusalem. Kannst du dich an eine Zeit erinnern, in der du weit weg warst von deinem irdischen Zuhause und schrecklich Heimweh hattest vielleicht? Ein solches Empfinden sollten wir dem Himmel gegenüber haben. Wir sind Pilger, wir sind Durchreisende, Menschen, die hier nicht wirklich zu Hause sind und deshalb Heimweh haben nach dem Ort, wo sie hingehören. In einer Anzeige in der Allgäuer Zeitung, da war es einmal sehr treffend gesagt, da wurde eine Immobilie beschrieben mit dem Satz, unten die Werkstatt, oben die Wohnung. Das beschreibt perfekt unsere Situation. Wir leben momentan in der Werkstatt. Wir haben hier Aufgaben zu erledigen. Hier geht es nicht in erster Linie darum, dass es uns gut geht, dass wir schmerzfrei leben und problemfrei leben und so weiter. Hier geht es nicht primär ums Ausruhen, auch wenn wir innerlich schon zur Ruhe gelangt sind. Nein. Aber wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat, ja, dann freut man sich doch auf den Feierabend. Dann freut man sich doch auf die Wohnung, in die man dann kommen kann, wo man weiß, da kann man mal alle Viere von sich strecken, kann einfach es sich mal gut gehen lassen und nicht mehr arbeiten, einfach zur Ruhe kommen. Und das ist ganz normal eigentlich, ja. Vor allem freuen wir uns auf den, der uns verheißen hat, dass er hingeht, um uns eine Stätte zu bereiten. Unten die Werkstatt, oben die Wohnung. So sollte eigentlich unsere Einstellung sein. Ja? Hier die Werkstatt. Dann hätten wir vielleicht weniger hochgestochenen Erwartungen an dieses Leben. Wir sind in der Werkstatt. Was erwarten wir von einer Werkstatt außer Arbeit? Ja? Und irgendwann werden wir in der Wohnung sein und dann kommt die Freude. Und dann kommt die Belohnung und dann ja all das, was wir uns gewünscht haben. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Amen.